für alle, die sich jetzt Gedanken über ihr Weihnachtsmenü machen, nehmt euch die Zeit und kocht es einmal vorher. Nie neue Rezepte für so einen Tag überlegen. Das geht meistens daneben.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Weihnachten rückt näher und viele fragen sich sicherlich, wie kriege ich ein richtig gutes Essen hin, das nicht nur traditionell ist, sondern das vielleicht auch mal was Neues bietet. Keiner kann uns ja besser beraten als Deutschlands berühmteste Köchin, Cornelia Poletto. Mit ihr spreche ich heute darüber, wie man ein Weihnachtsmenü plant, das alle begeistert. Egal ob vegan, vegetarisch oder mit klassischen Vorlieben. Wir reden darüber, wie man mit kleinen Tricks ein bisschen Fine Dining nach Hause holt, wie man entspannt bleibt und warum Geschmack oft mit Mut beginnt. Also, bleibt dran, das Jahr macht Lust auf Neues und könnte euer Festessen dieses Jahr wirklich verändern. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Conny, herzlich willkommen bei Food Fact. Ich freue mich besonders heute auf unser Gespräch, denn ich habe total viele Fragen an dich. Und darum springe ich jetzt auch gleich ins Thema. Es geht um das perfekte Weihnachtsdinner, Tipps um die Feiertage und wie man lecker kulinarisch überraschend, vielleicht aber auch ohne den üblichen Stress durch die Weihnachtszeit kommt.
Wunderbar. Also erstmal hallo Stefan, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil du mir ein Paket vorab geschickt hast, ja. Und ich noch nicht so richtig weiß, was mich da überraschen wird.
Keine Angst, es sind keine Insekten. Ich würde vorschlagen, mach's doch mal auf, probier's.
Cauliflower Crisps.
Blumenkohlchips, original.
Soll ich mal probieren?
Ja, für ein Produkt aus den USA ist es relativ harmlos, was die Inhaltsstoffe betrifft. Also es ist fast geradezu natürlich.
Ja. Also ich bin positiv überrascht, weil diese kleinen Chips sind dünner, als ich mir vorgestellt habe. Und es duftet tatsächlich sehr angenehm nach Blumenkohl. Das kann ja auch mal gerade bei kohligen Geschichten eher mal nach hinten losgehen. Aber das ist, der erste Eindruck ist sehr gut. Jetzt probiere ich. Also ich muss ehrlich sagen, so nebenbei zum Knabbern, wenn ich Rezepte schreibe oder so, kann ich mir das vorstellen. Es hat wirklich einen ganz leichten Blumenkohl-Geschmack, Aroma. Es ist nicht zu sehr gesalzen. Man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwie ganz viel Schlechtes drin ist oder Geschmacksverstärker. Ich habe mir viel nicht hinten drauf geguckt, aber nicht schlecht. Also ich finde Blumenkohl grandios. Ich mag den auch übrigens richtig gerne oldschool. Einfach im Ganzen im Ofen. Und dann hinterher noch mal ein bisschen Semmelbrösel mit viel Butter. Lecker! Und ein bisschen Parmesan vielleicht.
Und jetzt hier als Snack. Sag mal eine Frage für so ein Weihnachtsessen. Ist ein Crissini, ein Chips oder so ein Knusperteilchen, ist das überhaupt was, was man vor so einem feierlichen Dinner servieren sollte? Kann man mit sowas starten?
Also ich finde es immer sehr, sehr schön, weil ich liebe ja auch den Aperitivo, den man aus Italien kennt. Und ich finde immer, wenn man einen besonderen Anlass hat und Weihnachten gehört ja nun mal dazu, da gehört einfach ein wunderschönes Gläschen Pranciacorta oder ein schöner Champagner dazu. Ich würde sagen, mein absoluter Klassiker zum Aperitif, zum Champagner-Schaumwein ist mein Käsegebäck. Wir machen immer so wunderschöne Bergkäse-Profiterol. Also Basis eine Brandteigmasse und dann mit drei verschiedenen Bergkäse drin. Das Wichtigste ist, den Käse nicht reiben, sondern in wirklich kleine Würfel schneiden, weil dann werden die richtig fluffig, knusprig und trotzdem saftig, verstehst du?
Na, da kann er sich für einen Army-Snack nicht mithalten, ne?
Nein, das stimmt. Das ist, also da können die Blumenkohlchips nicht mithalten. Zweiter Klassiker bei uns, Käsegebäck, sind die Parmesan-Zigarette. Die kann man übrigens auch super gut vorbereiten. Das heißt, wir kaufen wirklich einen fertigen Brickteig. Der ist Pizzagröße, würde ich sagen. Und den schneiden wir in Viertel. Und dann wird es eingestrichen mit ein bisschen flüssiger Butter, ganz dünn und ein bisschen geriebenem Parmesan. Und dann werden die aufgerollt und gebacken und dann mit einem Südtiroler Schinkenspeck umwickelt. Die machen leider süchtig. Sehr, sehr süchtig.
Wir sind ja schon mitten im Thema. Mein Eindruck ist ja, traditionelle Gerichte stehen zu Weihnachten oft im Vordergrund. Ob das jetzt Würstchen mit Kartoffelsalat ist, bis zur Weihnachtsgans, also sehr, sehr breite Spanne. Jetzt möchte ich vielleicht mal zu Weihnachten was richtig Cooles probieren, was anderes ausprobieren. Wie würdest du denn an so ein Thema herangehen? Außer deine Bücher studieren.
Nein, bei mir zu Hause ist es tatsächlich so, wir sind immer eine sehr große Runde, so zwischen 8 und 12 Gäste habe ich jedes Mal. Und das ist immer so ein bisschen Wunschkonzert. Und das fällt jedes Jahr anders aus. Ich persönlich bin nicht so ein Fan von Enten und Gänsen zu Weihnachten. Das mag ich nicht. Kartoffelsalat und Würstchen finde ich allerdings auch ein bisschen wenig. Also ich finde es unglaublich schön, einen Fisch zu machen. Ich hatte letztes Jahr, haben wir einen riesigen Steinbutt im Ganzen gemacht mit so einem ganz leichten Sternanis-Tomatensud, also fast wie so eine Tomatenkonsommee, ganz, ganz leicht, nur mit ein bisschen Spinat. Das fand ich großartig. Meine Tochter liebt Bison, deswegen gibt es eigentlich mindestens jedes zweite Jahr Bison, das einfach ein unglaublich aromatisches, tolles Fleisch ist. Also fast wie, ja, ein bisschen wie ein Wild, aber die laufen halt auch sehr, sehr viel rum. Das sind diese Yellowstone-Bison, die ich bekomme von meinem Freund Wolfgang Otto von Otto Gourmet. Das sind, also ich finde immer gut, etwas Großes im Ganzen zu machen, weil es für mich einfach unkompliziert ist. Ich muss nur runterschneiden, die Gemüse dazu teilweise auch nur warm machen. Vieles kann man toll vorbereiten und das ist für mich immer so Weihnachten, die Zeit, wo man das isst, was man am liebsten mag.
Jetzt sagst du Otto
Gourmet. Um auch noch mal ganz kurz zurückzukommen, ne, zu dieser kleinen Aperitivo-Geschichte. Ich finde es auch super schön, einfach nur kleine Blinis zu machen. Und wo wir ja vorhin auch schon drüber sprachen, vegetarisch, vegan. Also Blinis mit Kaviar und verschiedenen Kaviar-Sorten macht total viel Spaß. Also du kannst ja, es gibt ja veganen Kaviar, es gibt Wildlachs-Kaviar, es gibt natürlich eine wahnsinnige Range von Störkaviar aus Italien, aus Frankreich, aus Deutschland. Also das ist einfach immer so ein toller Appetizer, der ganz easy zu machen ist und allen Spaß bringt.
Wenn ich jetzt so richtig zuhöre, für ein richtig gutes Weihnachtsessen braucht man eine prall gefüllte Geldbörse. Oder kann man auch preiswert ein besonderes Menü zaubern?
Also es müssen ja nicht unbedingt, also das, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, sind ja echte Luxusprodukte gewesen. Wobei auch beim Kaviar, da natürlich sehr, sehr unterschiedliche Kaviar-Sorten zu bekommen sind, zu auch sehr, sehr vernünftigen Preisen. Also der vegane Kaviar ist wirklich ganz günstig. Ja, wenn es dann ans Hauptgericht geht, dann kann man natürlich, muss man irgendwie mal überlegen, wenn man jetzt auf diese Luxusprodukte verzichten möchte, kann man natürlich auch manchmal nur mit einem ganz kleinen Touch, ob das jetzt ein bisschen Trüffel ist, was man dazu reift, auch gerade wenn es mal was Vegetarisches sein soll. Ich sag mal, so ein gestern zum Beispiel haben wir in der Küchenschlacht ein bisschen was gekocht für Weihnachten und mein Freund Thomas Martin hat einen ganz tollen Schwarzwurzel-Pastinaken-Salat gemacht. Also wirklich richtig, richtig toll. Mit einer ganz leichten Trüffel-Vinaigrette. Also da ist auch minimal Trüffel dabei gewesen und so ein bisschen Piemonteser-Haselnuss. Das sind einfach wirklich günstige Dinge, wo man wirklich mit ein bisschen Feingefühl unglaubliche Raffinesse reinbringen kann und sich das auch jeder leisten kann. Aber es ist natürlich, je einfacher das Grundprodukt, desto mehr muss ich da halt auch mal herauskitzeln.
Naja, aber letztendlich gilt für alles, es muss eine gute Qualität haben, der Rohstoff, oder?
Du, ich, also das ist ja seit vielen Jahren, ich bin ja jetzt 25 Jahre selbstständig und mache diesen Job schon seit über 30 Jahren. Und das ist immer mein Fazit. Nur gutes Essen kann aus besten Produkten entstehen. Und damit meine ich nicht Luxusprodukte. Je besser dein Grundprodukt ist, desto weniger musst du damit machen. Hast du eine tolle Tomate, musst du eigentlich nur noch ein schönes Olivenöl drüber geben und ein bisschen Salz und Pfeffer. Und das war's, ja. Und das ist genau das Gleiche mit Kartoffel. Kartoffel ist ja ein unfassbar tolles Ding, wo man wirklich von der Kartoffelsuppe bis zu meinen handgemachten Kartoffel-Agnolotti, die aussehen wie so kleine Tortelli ungefähr, bis hin zu gefüllten Kartoffeln mit witzigen Füllungen. Also es gibt wirklich tolle Produkte, die auch kostengünstig sind, wo man was Besonderes draus machen kann.
Du sagst, seit 25 Jahren in der Profi-Welt zu Hause. Gibt es denn einfache Elemente aus der Fine-Dining-Welt oder aus der gehobenen Gastronomie, wo du sagst, das sind Techniken oder das sind Elemente, die kann man auch zu Hause anwenden?
Ja, ich glaube, dass das Wichtigste ist, einfach immer mal drüber nachzudenken, was Essen eigentlich spannend macht. Und das ist ja tatsächlich das Spiel aus verschiedenen Texturen, Konsistenzen, Temperaturen. Und wenn man das so ein bisschen inhaliert und darüber nachdenkt, dann kannst du jetzt wirklich ja am Beispiel der Karotte, kannst du sagen, du kannst die im Ganzen im Ofen rösten, du kannst sie grillen, du kannst ein Püree dazu machen, du kannst sie entsaften, dazu einen coolen Sud machen. Also man kann wirklich aus einem Produkt unglaublich Spannendes zaubern, wenn man ein bisschen das Gefühl bekommt für diese Texturen und natürlich auch für die ganz, ganz wichtig beim Kochen, die Ausgewogenheit von Süße und Säure. Und der Einsatz von Gewürzen, also nichts schlimmer als alle, das gab mal eine Zeit, da hat jeder überall Chiliflakes draufgehauen oder Chilifäden oder einfach mit Gewürzen geaßt, sage ich jetzt mal, so dass du das Gefühl hast, okay, beim ersten Mal ist es noch ganz spannend, beim zweiten Mal denkst du schon, ob du noch den dritten Löffel schaffst und beim vierten ist dann irgendwie aus. Ja, und das ist natürlich, das hat auch mit unserer Erfahrung zu tun, mit unserem Interesse täglich irgendwie neu zu entdecken, ohne alles neu zu erfinden. Und da muss man sich natürlich als Hobbyköchin, Hobbykoch immer erstmal so ein bisschen rantasten. Aber wenn man erstmal so die ersten Erfolgserlebnisse hatte, dann fängt es halt an, richtig Spaß zu bringen.
Aber hättest du eine Faustregel oder einen Tipp, wie ein Menü harmonisch wird, wie es machbar bleibt? Also muss da in jedem Gang eine Karotte oder ein Wurzelgemüse zum Beispiel rein? Also gibt's oder Elemente oder ein roter Faden?
Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man auch so ein bisschen vielleicht erstmal den eigenen Geschmack in den Vordergrund stellt. Was mag ich eigentlich besonders gerne und wie kann ich zum Beispiel mein Lieblingsgemüse besonders spannend machen? Ich merke es immer wieder, mich fragen Leute so, ja, wie machst du denn deinen Salat zu Hause? Ja, und da fängt es schon an. Wenn ich mir einen Salat zu Hause mache oder für mir, meine Familie und mich, dann schaue ich einfach mal, in welcher Jahreszeit ich bin. Ja, jetzt gibt's die ganzen schönen Wintersalate, Feldsalat, Eichblattsalat, der schöne Castelfranco, Radicchio Trevisano, ja, da fängt schon beim Salat, Sorten fängt eigentlich schon die Spannung an. Der eine hat Süße, der andere hat eine kleine Bitterkeit, der andere ist knackig, der andere ist ganz zart. Ja, und dann überlegen so, okay, das ist die Jahreszeit. Was ist noch in dieser Jahreszeit angesagt? Ja, die ganzen Zitrusfrüchte sind jetzt da. Also kannst du natürlich wunderbar winterliche Blattsalate mit Zitrusfrüchten, ob das Walnüsse oder ich liebe die Piemonteser Haselnuss. Klar kannst du auch die Edelnummer mit Trüffeln machen, muss aber gar nicht. Und dann eine richtig gute Vinaigrette und drüber nachdenken, wie kriege ich da irgendwie einen tollen Geschmackstwist hin. Das macht halt Spaß. Und zum Beispiel gestern in der Küchenschlacht war ein Motto Silvesterparty und da habe ich zum Beispiel mal wieder den guten alten Garnelencocktail rausgeholt. Ja, ich habe einfach vorgekochte tolle Madagaskar-Garnelen genommen, habe mir einen witzigen Curry-Dip gemacht auf Basis einer Mayonnaise mit ein bisschen Sushi-Ingwer abgeschmeckt, ein bisschen frisches Basilikum rein, Limette, Zitrone und ein bisschen Clementinenfilets und dann so wie früher Oldschool im Martini-Glas angerichtet, den Römersalat in ganz dünne Streifen, Chiffonade geschnitten und wirklich mal so ein Oldschool-Klassiker rausgeholt. Macht auch Spaß.
Wenn man genau darauf achtet, wo die Garnelen herkommen.
Ne, absolut.
Ist ja gerade ziemlich umrührig im Internet absolut zu dem Thema. Aber ja, ich höre jetzt richtig raus, Erdbeeren und Spargel finde ich jetzt bei dir beim Menüplan zu Weihnachten nicht.
Nein, und da hat sich auch, das finde ich so toll, auch so viel verändert. Also ich mache diesen Job jetzt seit über 30 Jahren. Ich habe meine Ausbildung damals bei Heinz Winkler gemacht in der Residenz, 3 Sterne damals. Und der hat mich wirklich im Dezember losgeschickt nach München zum Käfer, um weißen Spargel zu kaufen. Ja, da gab es ein Spargelcassoulet im Weihnachtsmenü mit einer Rotweinbutter. Und ich habe in München beim Käfer weißen Spargel gekauft im Dezember. Das gibt's heute nicht mehr. Und heute würde man eben tatsächlich sagen, so, hey, was gibt's denn an Alternativen? Die Schwarzwurzel ist toll, die Pastinake ist toll. Also die ganzen Wurzelgemüse, die haben jetzt Saison. Also sollte ich die auch einsetzen.
Und das finde ich gerade total cool, weil ich glaube, es gibt noch sehr, sehr viele Leute, die denken, oh, Weihnachten, jetzt machen wir Erdbeeren mit irgendwas, das ist ja was ganz Besonderes. Und eigentlich ist es ja genau das Gegenteil, oder?
Absolut, absolut.
Ja, wäre richtig schmecken, tun die nicht. Du hast eingangs gesagt, na, du bist ja nicht so die Vegan-Freundin oder Vegan-Spezialistin. Trotzdem Reality Bites in der Familie, ist es ja meistens sehr vielfältig und eigentlich glaube ich, was die Familie agiert, vermutlich auch so wie so ein klassischer Restaurantgast. Also da ist der eine vegan, der nächste ist vegetarisch, Unverträglichkeiten, gibt es persönliche Abneigungen. Wie geht man denn da damit um, wenn diese unterschiedlichen Ernährungsformen zusammenkommen?
Also ich gehe immer mit größtem Respekt damit um, weil ich das genauso sehe wie du. Das soll und darf bitte jeder entscheiden, was er essen mag und was er nicht essen mag. Ich kann mir ein Leben ohne Käse zum Beispiel nicht vorstellen. Ich kann mir absolut ein Leben ohne Fisch und Fleisch vorstellen. Aber wenn das der Fall ist, und ich sehe das ja zum Beispiel in meinem Dinnerzelt im Palazzo, da habe ich mittlerweile einen Koch, der ausschließlich vegan, vegetarisch, Unverträglichkeiten, Allergien bedient, weil wir das Thema wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Und natürlich gibt's da tolle Alternativen. Ich habe ja auch das größte Problem für mich ist ja nicht, dass jemand entscheidet, sich vegan zu ernähren, sondern diese ganzen veganen Ersatzprodukte, die sind mein Problem. Weil wenn ich da drauf gucke, was da alles drin ist und vor allen Dingen, wie es dann auch schmeckt, da muss ich sagen, da müsst ihr dann irgendwie ein bisschen kreativer werden. Und ich glaube, sagen zu dürfen, dass es viele Menschen gibt, die sich vegan ernähren, aber nicht ausgewogen, weil sie vielleicht auch zu wenig Hintergrundwissen haben, wie man auch vegan sich ausgewogen ernähren kann. Und deswegen greifen sie auf diese Fertigprodukte zurück, Ersatzprodukte, sage ich mal. Und das finde ich dann immer schwierig, weil das habe ich damals schon so gelernt und so wurde es selbst bei uns zu Hause gemacht. Also je weniger ich mit einem Produkt verarbeite und je frischer ich es zubereite, desto besser ist es. Und das ist auch bis heute in meiner Küche so. Ich kann einfach ganz genau nachvollziehen, weil wie wir unsere Gerichte kochen, wie ich mir die überlegt habe. Und wenn jemand sagt, ich kann dies oder das nicht essen, dann weiß ich genau, ob es da drin ist oder nicht.
Jetzt kriege ich ja deinen Palazzo-Koch sicher nicht zu mir nach Hause auf den in die Weihnachtsküche.
Ach nee.
Also wie gehe ich denn jetzt konkret zu Hause um, wenn jetzt drei verschiedene Menschen drei verschiedene Wünsche äußern?
Also ich glaube, das ist wie im wahren Leben, Stefan. Das hat mit Reden zu tun, ja. Und es ist ja immer wieder spannend, auch das ist Erfahrung, die ich mit meinen Gästen gesammelt habe, dass jemand sagt, er isst kein Käse und plötzlich ist das derjenige, der unser Käsegebäck inhaliert hat. Ja, das sind natürlich für uns dann als Köche auch immer Herausforderungen, wo ich sage, so wie ernst ist das denn jetzt mit deiner Ernährung? Und nein, ich finde einfach, jeder darf sagen, was er nicht essen möchte und dann muss man sich darüber Gedanken machen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich das privat als Köchin kann ich das nicht so machen, aber wenn privat jemand sich so unterscheidet von dem Rest der Familie, Freunde, dann kannst du ja vielleicht auch ein bisschen mit unterstützen und vielleicht dir anhören, was ich für ein Menü geplant habe zu Weihnachten. Und wir kochen zusammen und du bereitest es dir halt ein ganz bisschen anders zu. Geht
auch. Also, Reden als Strategie gegen Konflikte, die gibt es ja auch bekanntermaßen zu Weihnachten, gerade wenn ich an meine Familie denke. Jetzt haben wir viel über den heißen Brei rumgeredet, die Strategie, wie wir zum Weihnachtsmenü kommen. Jetzt mal sofort mitten rein. Womit starten wir denn eigentlich? Also jetzt abgesehen von den Canapés, was ist eine ideale Vorspeise für dich zu Weihnachten?
Also ich finde es immer toll, tatsächlich mit einer kalten Vorspeise zu beginnen. Ich habe jetzt ja gerade schon den klassischen Hummercocktail genannt, aber das kann eben tatsächlich auch der Salat sein, wie ich es auch schon gesagt habe. Also eine kalte Vorspeise ist deswegen immer toll, weil sie super vorzubereiten ist und weil ich sie dann eigentlich nur noch anrichten muss und der Rest sich sozusagen schon erledigt hat.
Gibt es eine Vorspeise, wo du sagst, sie hat dich zuletzt begeistert, selbst begeistert, wo du sagst, wow, das würde ich mir wünschen?
Also ich liebe ja meinen dekonstruierten Salat Niçoise. Das ist wirklich etwas, was ich mir letztes Jahr überlegt habe. Also alle Komponenten dieses Salates in ein kleines Törtchen, was natürlich auch sehr feierlich aussieht zu Weihnachten. Da hast du unten so einen kleinen Kartoffel-Olivenstampf mit Artischocke und also kleinen Artischockenwürfeln und grüner Bohne. Dann mache ich entweder ein Tartar vom Thunfisch oder von der Tomate, denn diese Vorspeise geht auch sehr gut vegan. Denn man kann natürlich auch Tomate zum Tartar machen und dann kommt noch mal so ein kleines bisschen Anchovy-Creme, Artischocken-Chips, ein bisschen Blattsalate zum Ausgarnieren und dann machen wir aus 5 verschiedenen Kräutern ein Kräuteröl, was quietschgrün ist und das wird dann nur mit ein bisschen weißem Balsamico abgeschmeckt und dann hat man so einen leicht säuerlichen, kräuterigen Sud und es sieht toll aus, es ist super vorzubereiten und bringt allen Spaß, egal ob vegan, vegetarisch oder alles Esser.
Und vor allem das Kräuteröl kann man toll vorbereiten und auch gleich verschenken. Ne? Das ist
ja
eigentlich auch
total. Ja.
Ja. Du hast mal über die sogenannten steirischen Jakobsmuscheln erzählt. Das ist ja eher was Extravagantes. Ist das was du zu Weihnachten servieren würdest?
Also ich bin ein großer Freund aller Innereien, um vielleicht auch nochmal ganz kurz zu sagen, die steirische Jakobsmuschel hat ja logischerweise nichts mit Jakobsmuschel zu tun, die gibt's da ja nicht. Mein Freund und Kollege Richard Rauch macht diese Jakobsmuschel aus Hoden. Und das ist natürlich wirklich eine Kunst, die in der Zartheit hinzubekommen. Aber ich würde nie im Leben meinen Gästen zu Weihnachten steirische Jakobsmuscheln servieren, weil das doch sehr ausgefallen und sehr speziell ist. Und von daher, nein, man sollte Weihnachten keine großen Experimente machen. Man sollte unbedingt sich etwas überlegen, was umsetzbar ist, was super gut vorzubereiten ist. Deswegen auch als zweite alternative Vorspeise, eine Suppe geht natürlich auch immer. Ja, das ist etwas, was nur warm gemacht werden muss. Kann man auch sehr festlich, so richtig so im Oma-Stil, in der guten alten Suppenterrine auf den Tisch stellen, kann dann irgendwie sich eine schöne Einlage überlegen. Jeder kann so viel oder wenig nehmen, wie er möchte. Das ist auch immer, die Suppen sind immer eine tolle Alternative zur kalten Vorspeise und toll vorzubereiten.
Aber gibt's kreative Suppen?
Na klar, es gibt unfassbar kreative Suppen. Also wir haben zum Beispiel gerade auf der Karte eine wunderschöne Maronensuppe, wo man natürlich auch verschiedene Einlagen, die Süße der Marone geht wieder gut mit dem Radicchio Trevisano. Wir haben im Palazzo, habe ich gerade eine sehr, sehr schöne Kürbissuppe, die wo mich schon viele Gäste nach dem Rezept gefragt haben. Also Kürbis ist ja auch so ein tolles Wintergemüse, was mit Schärfe geht, mit Frische geht. Ob ich da Orangen mit reingebe, ob ich sie mit Kokosmilch ansetze, wenn ich sie vegan machen möchte. Also es gibt richtig tolle Suppen, auch klare Suppen. Ich habe vor kurzem auch für einen Gast eine Tomatenkonsommé mal wieder gemacht, ja, auch was sehr Feines, Leichtes. Also da gibt es schon ganz, ganz tolle Sachen, die man zaubern kann.
Ich finde das ganz witzig, ne? Du sagst Maronensuppe, Kürbissuppe, da würde ich denken, naja, das ist ja jetzt nichts Überraschendes, nichts Besonderes. Aber das heißt, das Geheimnis liegt in der Zubereitung und man muss da wahrscheinlich mutig sein und zu sagen, jetzt mache ich das halt mal mit Orange oder mit anderen Zutaten oder dekoriere das mit anderen Themen und dann wird es vielleicht was komplett Neues, oder?
Absolut. Und vielleicht ganz, ganz wichtig für alle, die sich jetzt Gedanken über ihr Weihnachtsmenü machen, nehmt euch die Zeit und kocht es einmal vorher. Nie neue Rezepte für so einen Tag überlegen. Das geht meistens daneben.
Da kann ich auch ein Lied davon singen, meine liebe Schwester, die dann so gerne ihr Lebkuchen-Mousse macht. Das dann, aber da kommen wir ja später dazu, wie man die Reste verwertet. Vielleicht noch ganz kurz zur Deko. Die ist ja immer wichtig bei den Gerichten. Kerbel oder andere Kräuter, wie siehst du das?
Also Kerbel verfolgt mich ja schon seit meiner Ausbildung, weil ich, glaube ich, in meiner Ausbildung gefühlt 3 Tonnen Kerbel zupfen musste, um überall eine kleine Kerbelspitze draufzulegen auf jedes Gericht. Das war einfach in der Zeit sehr angesagt. Heute wird der Kerbel abgelöst von den unfassbar vielen Kresse-Sorten, die es gibt. Ich persönlich hasse diese Kressen. Meine Köche lieben sie. Ich muss das immer wieder so ein bisschen reduzieren. Es gibt natürlich auch welche, die wirklich auch geschmacklich toll sind und harmonieren. Aber ja, der Kerbel war sozusagen der Vorgänger der verschiedenen Kressen.
Kresse ist für dich dann auch diese Microgreens, die da ja auch jetzt da herumgeistern. Ja, okay.
Und
Nein.
nein, so das ist auch tatsächlich, also die Dekoration, das, was auf dem Teller stattfindet, die Präsentation spielt natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Na, und deswegen, man kann sich ja wirklich inspirieren lassen durch, es gibt ja immer noch viele Kochbücher, Gott sei Dank. Es gibt natürlich auch tolle Kochsendungen, wo man kann natürlich auch alles googeln im Leben, ohne Frage. Aber wenn man so ein bisschen liebevoll sich Gedanken macht um die Präsentation, das fängt natürlich mit der Tischkultur an. Wie decke ich den Tisch? Habe ich ein einheitliches Porzellan oder mache ich das einfach West und macht bewusst, dass jeder Gast einen anderen Teller hat, kann das auch unheimlich lustig sein, ja. Und von daher, das spielt schon eine große Rolle, wie man das Ganze präsentiert, anrichtet.
Wenn wir zum Hauptgang übergehen, du hast ja vorhin den Bison, das Bisonfleisch erwähnt, gibt es Hauptgänge, Hauptgerichte, Klassiker, die immer wieder funktionieren, auch für ungeübte Köchinnen vielleicht?
Ja, also ich sage jetzt mal, es gibt eigentlich nichts Einfaches als ein Stück Filet Roastbeef Chateaubriand zu garnen. Wenn man ganz unsicher ist, dann besorgt man sich noch ein günstiges Thermometer, um die Gar- oder die Kerntemperatur nachzumessen. Also das ist schon nicht so schwierig. Na, also das kann wirklich jeder sehr, sehr gut hinbekommen. Und ja, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt in diese ganze Geflügelrichtung geht, ich finde ja auch unglaublich schön, einfach mal eine schöne große Poularde zu essen, zum Beispiel. Ich habe auch einen Produzenten, der in der Nähe an der Schlei tolle Hühner züchtet. Ich finde, das ist auch so ein Geflügel, was auch sehr, sehr festlich ist, nicht ganz so fett wie die Enten und Gänse, geschmacklich ganz weit vorne. Und da kann man sich langsam herantasten. Wie gesagt, immer vorher ausprobieren, nie neue Rezepte am Weihnachtstag machen.
Diese Gerichte leben ja oft von der Soße, die dazu serviert wird. Und da, glaube ich, ist auch das Abschmecken ein wichtiges Thema. Und das ist auch was, was du sehr oft betonst, die Bedeutung des Abschmeckens. Gibt es da Fehler, die man machen kann?
Die Soße ist ja immer der große Träger eines Gerichtes und verzeiht auch mal vielleicht nicht den immer ganz perfekten Garpunkt. Und deswegen, und da sind wir wieder bei der Vorbereitung, wenn ich wirklich eine Soße ansetze, dann braucht die natürlich ein bisschen Zeit, um tatsächlich die Kraft zu bekommen. Die braucht ein paar Stunden zu köcheln. Muss passiert werden, muss reduziert werden und ich kann ja auch wunderbar vegane Soßen ansetzen, aber das ist so ein bisschen etwas aus unserer Küche, das Reduzieren, das langsame Einkochen der Soßen bringt halt den Geschmack. Und da muss dann eben auch dieses Spiel der Gewürze stattfinden, der Süße, der Säure. Also ich arbeite sehr viel mit reduziertem Alkohol. Das habe ich schon in meiner Ausbildung gelernt, ob das reduzierter Rotwein, Portwein, Weißwein, Madeira, Neuliprat, weil wir wollen ja nicht das Sprittige vom Alkohol, sondern wir wollen einfach dieses Spiel von Süße und Säure, die eine Soße spannend macht.
Und Fruchtigkeit. Wenn du sagst, vegane Soßen, vegane Cremes, wie kommt dann das Umami zustande? Arbeitest du damit mit Pilzen oder brauchst du das gar nicht?
Ja, also ganz absolut bin ich bei dir. Also mit Pilz kriegst du natürlich unwahrscheinlich viel Umami und Geschmack rein. Aber auch sehr gut mit Zwiebeln. Zwiebeln bringen immer eine sehr, sehr schöne Süße, auch gleichzeitig eine Bindung mit rein. Also da kann man viel machen mit getrockneten, mit frischen Pilzen. Also da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten.
Gut, jetzt habe ich die Soße, die vegane. Jetzt will ich natürlich auch eine Menüidee für das vegane Weihnachtsessen insgesamt. Also gibt es ein veganes Hauptgericht, wo du sagst, das ist auch bei FleischliebhaberInnen sicherlich sehr beliebt?
Ja, also ich kann ja immer nur aus dem Leben plaudern, und wir sind ja jetzt hier in der Hochweihnachtszeit, und genau die Herausforderung habe ich im Palazzo. Da haben wir nämlich eine Entenbrust rosa gebraten mit verschiedenen Kürbistexturen, und ich ersetze zum Beispiel bei der veganen Variante durch einen geschmorten und lackierten Sellerie. Den schneiden wir in die gleiche Form wie die Entenbrust. Die wird auch eingeritzt und wird sous vide gegart mit ganz vielen tollen Gewürzen, und dann machen wir wie so einen kleinen Gewürzlack mit ein bisschen Orange, und dann wird der wirklich lackiert, und wenn man nicht genau hinguckt, kann man kaum einen Unterschied sehen.
Das klingt ja sehr lecker. Also das ist sicherlich was alle begeistert, könnte ich mal vorstellen. Ne? Ja, jetzt die Frage aller Fragen. Ich bin ja ein totaler Zucker-Junkie. Was gibt's denn Süßes bei Conny?
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja eher die Käseesserin als die Dessert-Freundin. Ja, aber ich liebe zum Beispiel Soufflés. Da traut sich immer keiner so richtig ran. Finde ich aber großartig. Zum Beispiel jetzt in dieser Jahreszeit mit so ein bisschen schönen Gewürz-Orangen oder so ein Zitrusfrüchte-Ragout-Kompott. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Ich mag ja auch noch so solche Sachen. Ich gucke immer so gerne, was ist irgendwie los. Italienische Klassiker, du weißt, ich liebe die italienische Küche. Wir haben zum Beispiel jetzt ein Tiramisu, was wir mit diesem Pandoro machen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so die Alternative zum Panettone. Ist auch ein Hefegebäck, aber ohne diese ganze Succade drin. Ne? Da sind ja sehr viel Orangen und Zitrusfrüchte drin. Und das schichten wir wie ein Tiramisu, machen ein Gewürzorangen-Ragout dazwischen und dann diese Mascarpone-Creme. Dann wird dieser Pandoro nochmal ein bisschen getränkt mit Orange und Gewürzen. Also sehr, sehr lecker. Wer mag und möchte, kann gerne da auch noch ein bisschen Grand Marnier oder Orangenlikör dazugeben. Sehr festliches, schönes Dessert.
Aber der wird nicht vorher getrocknet, weil normal nimmt man ja diese Biscotti für Tiramisu.
Nee. Den kann man einfach, das ist so wie so ein großer Hefekuchen, sieht der auch. Der ist in so wunderschönen Schachteln, sieht aus wie eine Hutschachtel. Und da schneide ich den einfach dünn auf, und dann kann man je nach Größe der Gästezahl das in einer großen Auflaufform oder auch auf dem Blech einfach schichten.
Gibt's ein No-Go für Weihnachten, wenn es um Desserts geht? Also für mich wäre es das Soufflé. Ehrlich gesagt, ja,
wenigen Desserts gesprochen, die ich persönlich gerne mag. Also nein, jeder sollte das machen, was er vor allen Dingen gerne mag. Das kann auch einfach nur eine tolle Kugel Sorbet sein, die, wenn man möchte, mit ein bisschen Schaumwein angegossen wird. Das kann auch glücklich machen, oder Wodka, ja. Wobei man muss ja mal vorsichtig sein mit Alkohol. Wenn man so mit Familie über Weihnachten zusammenkommt, wenn zu viel Alkohol im Spiel ist, dann kann es ja auch manchmal schnell nach hinten losgehen, ne?
Dann kracht es erst, trotz aller freundlichen Absprachen
im Vorfeld. Dann kracht es erst richtig. Ja. Nein, dann gibt es natürlich diese ganzen Klassiker, Lebkuchen, Spekulatius, Mousse, solche Sachen. Ich finde das ehrlich gesagt immer sehr, sehr schwer. Also ich mag lieber ein bisschen was Leichteres am Ende.
Rotes Tuch, Lebkuchenmousse. Aber das bringt mich schon zum nächsten und letzten Thema. Die Feiertage sind vorbei. Was mache ich denn mit den Resten? Also beim Braten, den kann ich wahrscheinlich aufwärmen. Aber es gibt ja sicherlich auch Dinge, die gar nicht mal so einfach sind. Also wenn du jetzt so eine Sellerie in Massen überhast oder Kartoffeln, die man vielleicht auch nicht so aufwärmen kann.
Also klar, es ist natürlich ganz, ganz abhängig davon, was man für Reste hat. Aber ich sage jetzt mal, eigentlich gehen alle Reste wunderbar mit Pasta. Einfach, ob das jetzt, wenn wir jetzt bei der Ente oder Gans sind, wir haben Soße übrig, wir haben das Fleisch übrig. Du kannst es einfach mit einer Pasta durchschwenken. Wenn du noch ein paar Pilze übrig hast, machst du auch noch mit rein. Wenn du magst, kannst du auch noch den Rotkraut ein bisschen dazwischen machen und schon hast du wieder ein komplettes Gericht. Also wenn man Reste essen möchte, geht Pasta immer richtig gut.
Aber auch mit Kartoffel oder Knödeln und solchen Dingen. Das ist ja dann sehr kohlehydratelastig, oder?
Ja, also die Knödel, da kann man natürlich irgendwie, ich sage jetzt mal, vielleicht wirklich ein Ragout aus den Resten machen und das nochmal mit dem Knödel servieren. Das geht natürlich auch super gut. Das ist auch kein Thema. Da wird jetzt nicht unbedingt die Knödel mit Pasta vermengen. Nein, das wäre vielleicht zu viel.
Aber gibt's eine Zero-Waste-Idee, jetzt abgesehen von das mit Pasta zu vermischen, wo du sagst, das gefällt dir, das hast du am liebsten, das ist dein Favorit?
Es ist einfach immer sehr, sehr individuell. Also was ich halt wichtig finde und was uns Profis, sage ich jetzt mal, ja auch wichtig ist, wir müssen ja auch kalkulieren. Und wenn ich 10 Gäste habe zu Weihnachten, dann muss ich ja nicht für 20 kochen und einkaufen. Also großzügig denken finde ich schon immer gut, aber eben auch ein bisschen kalkuliert, so dass ich eigentlich gar nicht in diese Verlegenheit komme, dass ich so unendlich viele Reste habe.
Also ich denke, wir können jetzt immer gut gerüstet für den Feiertag, von der Planung, der Kalkulation, der kreativen Idee bis hin zur Resteverwertung. Also ich bin total begeistert. Ich freue mich, dass du da warst. Danke dir. Ja, liebe Conny, frohe und genussvolle Weihnachten.
Das wünsche ich dir auch und allen, die uns gehört haben, schöne Weihnachten.
Das war's für heute von Food Fact. Na, wer da nicht Lust bekommen hat, das Weihnachtsmenü ein kleines bisschen mutiger, kreativer oder einfach köstlicher zu gestalten? Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich jedenfalls sehr über eine positive Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter. Das unterstützt die Arbeit enorm. Frohe Festtage, viel Freude beim Kochen und ein gutes Miteinander. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.